Diese Seite, so heißt es auf einer Homepage, ist gewidmet denen, deren Leben durch Impfgegner zerstört wurde. Sie ist gewidmet den Eltern und den Kindern, vor allem jenen, die jetzt sterben, sterben an einer Krankheit, die durch eine Impfung hätte verhindert werden können. Mit solch scharfen Worten beginnt eine Seite von Impfbefürwortern und diskreditiert und diffamiert gleichzeitig Impfgegner, macht sie schuldig, ob des Leides von Kindern, ob des Leides von Menschen, die hätten durch Impfen im Grunde gerettet werden können. Liebe Zuschauer, das Thema Impfen wird uns im Folgenden begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gegen den Strom. Anita Pittek, herzlich willkommen. Sie sind eine jener Impfkritikerinnen, eine der prominentesten Impfkritikerinnen im deutschsprachigen Raum, wohnen in der Schweiz. Was muss man denn sagen, müssen die Eltern eigentlich mehr Angst haben vor dem Impfen oder vor dem Nicht-Impfen? Was kann man da sagen?
Also heute ist es so, dass die Eltern eigentlich mehr Angst vor dem Impfen als vor dem Nicht-Impfen haben müssen, weil ja ganz viele von den Krankheiten ihren Schrecken vollkommen verloren haben. Die gibt es ja heute nicht mehr. Was übrigens nicht dem Impfen zu verdanken ist, was jetzt vermutlich Ihre nächste Frage gewesen wäre, sondern die haben wir einfach deswegen zu verdanken, dass wir eine gute Hygiene haben, ausreichend zu essen. Wir leben in einem gewissen Wohlstand hier bei uns in Mitteleuropa, in industrialisierten Ländern. Und dadurch muss man heute eigentlich mehr Angst vor den Schäden durch die Impfung haben, als durch die Krankheit an sich, weil die meisten gibt es ja gar nicht mehr, die Krankheiten.
Wir würden vielleicht ganz am Anfang, einfach um das nochmal ein bisschen von der medizinischen Seite her zu beleuchten, die Frage klären müssen, Impfen geht ja von der Theorie aus oder von der Vorstellung aus, dass ich einem gesunden Organismus, der erstmal mit der Krankheit gar nichts zu tun hat, einen Erreger impfe, in einer geringen Dosierung. Und jetzt so die Theorie, dieser Erreger, dieser kleine Erreger führt dazu, dass im Grunde mein Immunsystem Abwehrkräfte mobilisiert und ich damit gegen die Krankheit gefeit bin und immun bin. Das ist ja so die Theorie. So, was ist an dieser, die ist ja nun alt, die sind sehr alt. Was ist an dieser Theorie denn aus medizinischer Sicht richtig und was ist mehr?
Die Theorie, die ist 200 Jahre alt und die stammt aus einer Zeit, als man Angst vor sehr vielen Krankheiten hatte, nicht wusste, wo die Krankheiten herkamen, wie die sich verbreitet haben. Und es ist auch verständlich, dass da der Gedanke aufkam, etwas gegen diese Krankheiten zu tun. Nur hätte man dazu mal vor 200 Jahren gegen die meisten Krankheiten sich schon nur häufiger waschen sollen, ein bisschen mehr Hygiene, ausreichende Ernährung, wenn es möglich gewesen wäre, dann wäre die Krankheit sowieso schon verschwunden. Heute ist es die Impfung, die die Kinder heute verabreicht bekommen, natürlich auch die Erwachsenen, das nennt sich aktive Impfung. Also dieser Impfstoff, der wird in den Körper hineingebracht mittels einer Spritze und dann muss der Körper selber aktiv werden, deswegen heißt es aktive Impfung. Das stimmt so nicht ganz und zwar aus folgendem Grund. Diese Impfung, die wird ja mit einer Spritze gebracht, also 99,9% sind Spritzimpfungen und der Erreger jetzt, also wenn wir das mal bei dem Wort Erreger bleiben wollen, das ist für mich ein bisschen ein falscher Ausdruck, aber wir bleiben jetzt mal dabei. Dieser Erreger, der natürliche Erreger, der kommt ja in der Regel über einen ganz anderen Weg in meinen Organismus hinein. Zum Beispiel über die Haut oder jetzt über den Atemtrakt, wenn ich ihn runterschlucke, einatme und so weiter. Und die Spritzimpfung, die kann ja das, was jetzt durch den Erreger normalerweise passiert, kann die ja gar nicht aktivieren. Damit es zu einer richtigen Immunität kommt, also einem Schutz vor einer Krankheit, müssen das zelluläre und das humorale Immunsystem stimuliert werden. Das humorale Immunsystem wird aber nur stimuliert durch die Impfung. Und deswegen kann es auch bedingt dadurch nicht zu einem Schutz kommen durch die Impfung, so wie ich den jetzt mit einem normalen Wilderreger gehabt hätte, wenn ich die Krankheit selber durchmache.
Das heißt also im Grunde genommen, der geimpfte Mensch ist entgegen der Verlautbarung aus der Gesundheitspolitik und auch von den Ärzten und natürlich auch der Pharmaindustrie gegen das, wogegen er geimpft wird, gar nicht geschützt. Also das, was einem erzählt wird, ich lasse mich gegen Keuchhusten spritzen und dann kriege ich nie Keuchhusten, ist
Nein, das stimmt nicht so. Also vor 10, 15 Jahren hat man den Eltern noch erzählt, wenn das Kind geimpft ist, ist es geschützt 100%. Heute in Zeiten von Internet und Co. kann man den Eltern das nicht mehr erzählen, weil die Eltern merken, das stimmt so nicht. Heute sagt man den Eltern, also ja, das Kind kann zwar die Krankheit trotzdem bekommen, aber in abgeschwächter Form und dann ohne die gefürchteten Komplikationen, was so auch nicht stimmt. Ich möchte erinnern an die meine Lieblingsepidemie, ich habe sowas. Vom Herbst 99 bis zum April 2000 hat es eine Mumps-Epidemie in der Schweiz gegeben. Wir sind 7,5 Millionen Einwohner. Und von den 7,5 Millionen Einwohnern sind 15.000 Kinder an Mumps erkrankt. Das muss man sich vorstellen. Also, und wenn in Deutschland bei 82 Millionen, wenn da 600, 700 erkranken, dann wird der nationale Notstand ausgerufen. Bei uns hat kein Mensch was drüber gehört. Das wurde regelrecht unter den Teppich gekehrt. Und zwar, weil das Bundesamt für Gesundheit nachträglich zugeben musste, dass von den 15.000 Kindern mehr als 75% vorschriftsmäßig geimpft waren.
Gegen Mumps.
Jawohl, und haben die Krankheit trotzdem gekriegt. Und vorschriftsmäßig heißt sogar zweimal und haben die Krankheit trotzdem bekommen. Und was dann auch noch war, prozentual gesehen, hatten die Geimpften mit den ungeimpften Kindern genau die gleichen Komplikationen. Also die Impfung hat nicht nur nicht vor der Krankheit geschützt, sondern auch nicht vor den Komplikationen. Und das ist jetzt, Mumps ist jetzt nur ein Beispiel, was ich jetzt hier erwähnt habe. Aber das könnte ich Ihnen jetzt von jeder einzelnen Krankheit könnte ich Ihnen aufzählen, dass die Geimpften trotzdem erkranken. Genauso wie der geimpfte Mensch, auch mit den Komplikationen und so weiter. Das hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
Also wir können an der Stelle im Grunde schon mal mit einer mehr aufräumen, die sich aber jetzt einfach, Stichwort Internet, auch durch die Zeitläufe ergeben haben, nämlich mit der mehr, dass jemand, der geimpft ist, im Grunde genommen seit lebenslang immun sei, eine entsprechende Krankheit zu bekommen. Also das behaupten die inzwischen schon selber nicht mehr.
Es gibt keine einzige Impfung, und den Satz, den sage ich jetzt seit 20 Jahren, da hat mir noch keiner widerlegen können, es gibt keine einzige Impfung, die auch nur für 5 Minuten vor einer Krankheit schützt. Weder für uns Menschen noch für die Tiere. Das ist ja das Gleiche in Grün. Ja.
Und der zweite Befund, den wir an der Stelle im Grunde genommen quasi auch schon feststellen können, ist, dass eine Impfung auch den Verlauf nicht beeinflusst. Das heißt also an dem Beispiel in der Schweiz, an der Mumps, da muss man ja sagen, das ist ja eine Dimension, was die Erkrankung betrifft, hat sich gezeigt, dass also die Erkrankungen in dem Schweregrad bei den Geimpften und nicht Geimpften.
Jawohl. Wurschtbahn. Also jetzt Mumps ist ja eine sogenannte Kinderkrankheit, oder? Und es ist ja so, dass auch vor den sogenannten Kinderkrankheiten, selbst unsere Impfbefürworter wissen ja nicht, wie sie uns Angst vor den Kinderkrankheiten machen sollen, weil die in der Regel ja wirklich harmlos sind. Und deswegen wird ja jetzt auch mit den Komplikationen der Erkrankung wird jetzt für die Impfung geworben. Das dann heißt, aber wenn es geimpft ist, dann kriegt es dann wenigstens die Komplikation nicht. Eben, das stimmt nicht tatsächlich. Das ist für jede ein, auch jetzt die Masernepidemie, die wir jetzt hatten, es ist also wirklich, wir sehen, dass der Geimpfte erkrankt genauso wie der Ungeimpfte, mit und ohne Komplikationen.
Wenn ich als Eltern, ich sag mal, mit Neugeborenen, mit Kindern, die gerade auf die Welt gekommen sind, logischerweise dann zum Arzt marschiere und mein Heftchen mir, also zumindest ist es in der Bundesrepublik so, mein Impfpass mir organisiere, dann ist es ja etwas, was selbstverständlich ist, dass ich also ein Neugeborenes in bestimmten Abständen gegen alle möglichen Geschichten impfen lassen soll und auch dazu angehalten bin. Also ich sag mal, zumindest erstmal medizinisch unsinnig.
Absolut. Ich meine, wir müssen uns das jetzt überlegen. Bei uns, also jetzt im deutschsprachigen Raum, fängt man ja mit vollendetem zweiten Lebensmonat bereit an, die Kinder zu impfen. Wenn Sie jetzt eine Frühgeburt haben, die wird ja dann geimpft, wenn sie jetzt auch den zweiten Lebensmonat erreicht hat. Das heißt, die Frühgeborenen, die werden ja dann eventuell sogar dann geimpft, wenn sie theoretisch noch gar nicht auf der Welt wären. Das muss man sich vorstellen. Yeah. Und wenn Sie sich auch so ein 2 Monate, selbst ein ausgereiftes 2 Monate altes Kind, was pünktlich und normal zur Welt kam, wenn Sie sich das anschauen, das Immunsystem dieses Kindes ist ja nicht voll ausgereift. Es kann sich ja überhaupt gar nicht wehren gegen diese Stoffe, gegen diesen Impfstoff und gegen diesen Giftcocktail, weil was anderes ist es ja gar nicht. Und wenn man dann noch überlegt, dass dieser Impfstoff ja unter Umgehung von allen Abwehrmechanismen, die der kleine Körper zu bieten hat, in den Körper reinkommt. Wenn jetzt man einen Erreger runterschluckt, oder ich atme den ein, dann hat mein Körper Abwehrbarrieren, weil das ist der Weg, wo diese Dinge zu mir in den Organismus hineinkommen. Das sind die Schleimhäute, die Mandeln, den ganzen Atemtrakt, die Magensäure und was es auch immer ist, um dem bereits entgegenzuwirken und bereits etwas entgegenzustellen, dass der quasi nicht mehr mit voller Wucht in meinen Organismus hineinkommt. Wenn ich aber jetzt hergehe und umgehe diesen Abwehrmechanismus und spritze diese Stoffe direkt in den Muskel hinein, der ja von Natur aus gar nicht dazu vorgesehen ist, mit diesen Stoffen umzugehen, der gar nicht weiß, was er jetzt tun soll. Und diese Stoffe, die gelangen jetzt direkt in den Blutkreislauf und mit dem Blutkreislauf in das Kind, wie man wortwörtlich vom Scheitel bis zur Sohle. Ja. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, das ist ja nicht ein Erwachsener wie Sie und ich, jetzt, der jetzt ein gewisses Gewicht dem entgegenzustellen hat und der auch ein voll entwickeltes Immunsystem hat, sondern das ist ein kleines, 2-3 Monate altes Kind, wo das Immunsystem noch gar nicht ausgereift ist, das weiß gar nicht, was es damit anfangen soll. Und dann gibt es die Impfbefürworter, die sagen, ja, das macht ja alles nichts. So ein kleines Kind in dem Moment, wo es auf die Welt kommt, mit dem ersten Atemzug, das sind ja alles Keime, Viren, Bakterien, die tagtäglich auf das Kind hinzukommen. Jeden Tag ist es ja mit Tausenden von diesen Keimen, muss es lernen, umzugehen, ist es konfrontiert. Nur, die kommen ja auf natürlichem Wege zu dem Kind. Über die Haut, Atmung, wo ich vorher schon gesagt habe. Und das Kind ist von Natur aus dazu geschaffen, dass es damit umzugehen hat, gelernt, lernen wird jetzt. Und da wird das Immunsystem ausgeprägt. Und das ist eben das große Handicap, warum mit dem zweiten Lebensmonat schon angefangen wird. Und das Problem, warum, das ist oft, ich habe schon oft aus Schulmediziner Impfbefürworter gefragt, warum impfen wir ab dem zweiten Lebensmonat? Warum kann man nicht mit einem Jahr anfangen zu impfen? Warum nicht warten, bis das Kind ein bisschen größer ist? Und dann heißt es, da gibt es berühmte Impfbefürworter, die dann sagen, dass ein 3-jähriges Kind eine Impfung besser verträgt als ein 2 Monate altes Kind. Das kann niemand nachvollziehen, weder ein Laie noch ein Mediziner kann das nachvollziehen, das stimmt auch so nicht. Der wahre Grund, und das bin ich der festen Überzeugung und mit mir viele Ärzte, warum ein Kind ab dem 2. Lebensmonat geimpft wird, ist der, dass man ab dem 2. Lebensmonat die Schäden, die ich jetzt gesetzt habe, in der Regel noch nicht bemerkt. Sondern wie merkt man erst, wenn das Kind ein Jahr alt wird, wenn das aufsteht, laufen und sprechen soll, dann merkt man plötzlich, hier stimmt irgendwas in der Entwicklung nicht. Und dann ist so viel Zeit vergangen, dass sehr viele Eltern überhaupt gar keinen Zusammenhang mit dem Zustand vom Kind jetzt und dem, was vor einem Jahr passiert ist, mehr setzen können. Und was dann auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass sehr kleine Kinder, eben vor allen Dingen die ersten paar Lebensmonate, dass die Sachen bei Schäden, die das Gehirn betrifft, dass die nicht so reagieren wie ein 2-3-Jähriges, so mit richtig offiziellen Krampfanfällen und so weiter, sondern dass diese Kinder dann ruhig zurückgezogen sind, sie schreien sehr viel, reden können sie ja einweg nicht, sie können ja nicht sagen, wo es ihnen wehtut, oder? Und das ist für mich der wahre Grund, warum im 2. Lebensmonat angefangen wird, nicht um ein Kind zu schützen. Warum muss ich ein Kind mit 2 Monaten vor Tetanus schützen? Wo kann denn ein 2 Monate altes, beschütztes Kind Tetanus herbekommen? Das gibt's ja überhaupt gar nicht bei uns. Der wahre Grund ist, wie gesagt, um die Schäden zu vertuschen, die durch das Impfen entstanden sind. Das ist meine feste Überzeugung.
Zu den Schäden und der Problematik kommen wir gleich nochmal, aber gehen wir erstmal auf die Frage nochmal ein des Nutzens. Wenn es jetzt so ist, dass man anhand von Beispielen wie das Thema, bei dem Thema Mumps und wahrscheinlich gibt es ja noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen, bis zum heutigen Tag nicht nachweisen kann, obwohl es eine 200-jährige Impfpraxis gibt, dass ein gegen Keuchhusten, gegen Masern, gegen Windpocken und Scharlach, Röteln und so weiter geimpftes Kind oder geimpfter Mensch, dann diese Krankheit anschließend nicht bekommt. Das heißt also, wenn der Schutz überhaupt nicht nachweisbar ist, würde man doch eigentlich aus medizinischer Sicht, also wenn die Pharmaindustrie mit einer solchen Studie, klinischen Studie, bei einem Bundesgesundheitsamt ein Medikament zulassen wollte, würde man den Leuten sagen, liebe Kollegen, ihr könnt überhaupt gar keinen Nachweis führen, dass es was bringt. Kommt mal in einem halben Jahr wieder, wenn ihr was habt. Warum ist das nicht in der wissenschaftlichen Diskussion längst beerdigt?
Impfen ist ja ein sehr heikles Thema. Und hat natürlich sehr große Dimensionen, was man auch von verschiedenen Punkten her ansehen muss. Zum einen einmal wird mit dem Impfen natürlich sehr viel Geld verdient. Ich möchte das mal ganz klar so ausdrücken. Da ist einerseits die Pharmaindustrie, die 2-mal an der Impfung verdient. Einmal, indem sie die Impfung setzt, direkt die Kosten. und zum Zweiten durch die Folgeerscheinungen. Ja. Oder jetzt durch die Schäden. Und je nachdem, was ich jetzt für Schäden gesetzt habe, zum Beispiel ein Diabetes, da ist ja ein lebenslang muss dieser Mensch ja Medikamente einnehmen. Das ist, wie soll ich sagen, ist doch eine gute Zwelle. Ja, genau. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass Impfungen sind bis und mit heute für die Schulmedizin die einzige Prophylaxe, die sie hat. Es gibt keine andere Prophylaxe, die die Schulmedizin hat. Und da klammert sie sich natürlich ganz verzweifelt dran fest. Weil das ist das Einzige, wo sie sagen kann, hier tue ich etwas und dafür seid ihr dann vor dem und dem und dem geschützt, da kommt dann ganz Katalog runter. Und da klammern sie sich dran. Das ist das einzig Positive, das sie anzubieten haben. Und dadurch bedingt haben sie die mehr in die Welt gesetzt. Wenn man ein Kind oder einen Erwachsenen impft, die Wirksamkeit, die erkennt man daran, dass sich Antikörper bilden nach der Impfung, meistens nach dem 10. Tag, 2 Wochen. Bilden sich die Antikörper, da kann man die zählen bei einer Titerbestimmung und da kann man dann feststellen, habe ich so und so viele, bin ich geschützt, habe ich weniger als so oder gar keine, dann kriege ich die Krankheit. Nur stimmt das nicht. Seit gut 10 bis 15 Jahren weiß man in der Wissenschaft ganz offiziell, und unsere Impfbefürworter übrigens wissen das auch, nur sie kommen nicht damit heraus, dass das nicht stimmt. Antikörper bei mir im Organismus sagen lediglich aus, dass mein Körper Kontakt mit dem Erreger hatte. Das ist alles, was Sie aussagen. Wie der Kontakt verlaufen ist, ob ich da jetzt einen Schutz von habe, dass ich viele habe, ob ich tatsächlich geschützt bin, das stimmt überhaupt gar nicht, weil ganz speziell bei Tetanuserkrankten weiß man, dass diejenigen, die zum Zeitpunkt der Tetanuserkrankung hatten, sie, die Erkrankten, einen sehr hohen Titerstand, die hätten also eigentlich gar nicht erkranken dürfen. Also das mit dem Antikörper, das ist eigentlich, das stimmt nicht und das ist der einzige Wirksamkeitsnachweis und wie gesagt, der hat weder Hand noch Fuß, den die Pharmahersteller oder die Schulmedizin zum Bieten hat, zum Sagen, dass es tatsächlich stimmt. Aber nur wissen Sie, in der Schulmedizin braucht alles 200 Jahre, bis es eine Kehrtwendung gibt. 100 Jahre, bis man einsieht, dass es ein Fehler war und weitere 100 Jahre, bis man sich durchgerungen hat und einen Schlussstrich zieht. Und weil wir schon seit 200 Jahren impfen, Herr Vogt, gehe ich ganz fest davon aus, dass wir das Thema Impfen eventuell noch erleben werden, dass das mal ad acta gelegt wird. Ja, genau.
Bei der Thematik, inwieweit man seitens der Schulmedizin prophylaktisch hier etwas tut, spielt ja sicherlich auch noch eine Rolle, dass die medizinische Versorgung auch während unserer Zeit als Schüler im Grunde genommen seitens der Schulen oder seitens des Gesundheitswesens im Prinzip gleich null gewesen ist. Also das, was man so mit auf den Weg bekommt, ich habe es nicht erlebt, anderen geht es genauso. Das, was es mal hier so an in puncto Ernährung und solchen Dingen mal gegeben hat, das haben vorangegangene Bundesregierungen irgendwann auch mal komplett wieder gestrichen. Das heißt, im Grunde genommen hat das ja fast so was wie eine Alibi-Funktion. Ich kümmere mich um unsere Jugend und unsere Kinder, die kriegen ihren Impfpass und wenn der eben immer schön abgestempelt ist, dann ist die Bürokratie glücklich und man hat selbst das Gefühl, ja, man hat alles gut und richtig gemacht.
Es ist schon so. Vor allen Dingen das Thema Ernährung, wo Sie anschneiden. Die Schulmedizin hat ja zum Thema Ernährung überhaupt gar nichts zu sagen. Ja. Ein Medizinstudent lernt ja über Ernährung überhaupt gar nichts. Er weiß ja, ist ja so unschuldig wie ein kleines Kind dabei. Und deswegen, wie gesagt, das mit der Alibi-Übung, das sehe ich schon so. Und dann dürfen Sie auch nicht vergessen, diejenigen, die das Ganze jetzt bei uns durchsetzen, das sind ja Behörden, das sind ja keine Mediziner. Das wird durchgesetzt und dann kommen natürlich die Mediziner, die das dann ausführen sollen, die natürlich, wo wir ganz ehrlich sein müssen, auch überhaupt nichts über das Impfen erfahren. Ein Arzt heutzutage, und das ist nicht nur hier bei uns im deutschsprachigen Raum, sondern das ist überall so, lernt in der Ausbildung nichts über das Impfen. 2-3 Stunden über das Immunsystem und dann ist das Ganze erledigt. Und offiziell heißt es, und das ist seit den 70er Jahren bereits so, offiziell heißt es, damit wird kostbare Zeit verschwendet, weil Impfen ist ja sowieso was Positives, da muss man das nicht noch lernen. Und wie man eine Spritze setzt, das weiß sowieso jeder. Und das ist mehr oder weniger der Start, den ein Mediziner hat, wenn er in die Praxis reinkommt. Und hier lernt er dann plötzlich, hier werden Impfungen gesetzt und plötzlich merkt er, da kommen immer wieder die gleichen Kinder mit den gleichen Schäden und so weiter nach der gleichen Impfung. Und irgendwann, wenn er aufmerksam ist, fällt ihm auf, dass hier etwas nicht stimmt. Und er hat aber ansonsten keinen Kontakt. Ich meine, wenn man sich das anschaut, die medizinischen Zeitschriften, die er liest, die sind ja, kommen alle oder werden alle von der Pharmaindustrie gesponsert. Es gibt 1 oder 2 im deutschsprachigen Raum tatsächlich neutrale medizinische Fachzeitschriften. Alles andere ist wirklich ist gesponsert. Das heißt, dort kommen gar keine impfkritischen Artikel mit rein. Und die ganzen Tagungen, die es gibt, er erfährt eigentlich, er läuft mit Scheuklappen durchs Leben, so ein Arzt. Und impft dann weiter.
Wenn wir mal die Kinderkrankheiten verlassen, ganz kurz. Da hat es ja auch in der Vergangenheit schon mal das eine oder andere, gerade so bei Keuchhusten und sowas gegeben, wo man sagt, naja, also es muss vielleicht nicht immer alles sein. Auf die Schäden kommen wir noch zu sprechen. Aber wenn man jetzt beispielsweise in Länder der dritten Welt reist, dann sind ja auch ganz schwere Erkrankungen gegebenenfalls angesagt oder können einem treffen und passieren. Aber da würden Sie sagen, gilt das gleichermaßen, ob jetzt Mumps, Keuchhusten oder Windpocken, das ist genauso unsinnig und nützlos wie jetzt bei Cholera oder wirklich schweren Sachen. Auch da ist es medizinisches Scheingefecht.
Eine Impfung, die in Hamburg nicht wirkt, die wirkt in Timbuktu auch nicht.
Gut, so kann man es im Grunde mal kurz und knapp auf den Punkt bringen. Ich glaube, ich habe bei Ihnen irgendwo gelesen, dass man vor dem Hintergrund quasi als Fazit, die Impfmüdigkeit hat eigentlich eher etwas mit Impfmündigkeit zu tun. Ist das auch so eine schöne, kurze, prägnante Formulierung, die deutlich macht, dass Leute anfangen aufzuwachen?
Ja, also ich stelle das fest, seit fast 20 Jahren mache ich das bereits, also dass ich über das Impfen aufkläre und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass vor 20 Jahren war das noch etwas mühsamer, auch die Leute überhaupt zu diesem Thema zu bringen, dass sie überhaupt zugehört haben, überhaupt zugehört, nicht mit ihnen drüber reden, überhaupt nur mal zuhören. Und jetzt in der Zwischenzeit ist es natürlich auch jetzt dank Zeiten, jetzt Internetzeitalter und so weiter, ist jetzt einfacher auch für die Eltern an Informationen heranzukommen. Die Eltern sind in den letzten, ich möchte sagen, 10, 15 Jahren, sind sie aufgeschlossener geworden solchen Themen gegenüber. Sie sehen das Ganze kritischer. Es ist jetzt wie eine erwachte neue Generation, möchte ich fast sagen. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist also für mich, also die Impfbefürworter nennen das Impfmüdigkeit und für mich ist das eine Impfmündigkeit. Die Eltern haben jetzt begriffen, dass das nicht alles so stimmt, was uns erzählt wird und dass da sehr wohl noch eine zweite Seite von der Medaille ist und fangen jetzt tatsächlich an, die anzuschauen. Das ist sehr wichtig.
Und ist es ja auch ein ganz fantastischer Hebel, wenn man, gerade wenn man eigene Kinder hat, wenn man da, im Grunde genommen dann das schlechte Gewissen eingeredet bekommt, dass man für diese Kinder, für die man alles nur Gute möchte, natürlich im Grunde genommen etwas tut oder in dem Fall etwas unterlässt, indem man nicht impft, was die Kinder in der Gesundheit beschädigen könnte. Also einen praktischeren Hebel gegen Eltern kann man ja kaum in Bewegung setzen.
Nein, geht nicht. Also wir stellen das immer wieder fest, dass Eltern vor allen Dingen beim ersten Kind auch, gell? Also klar, eigentlich bei allen Kindern, aber vor allen Dingen beim ersten Kind ist das am wichtigsten. Fast alle sagen uns, also wenn das jetzt für mich allein zu entscheiden wäre, ob ich mich jetzt impfe oder gegen Tetanus, nein, da würde ich sagen, nein, warum denn? Ich passe auf mich auf und so weiter. Aber jetzt muss ich für jemand entscheiden, wo ich eine Verantwortung dafür habe. Und da ist es ganz schwierig und da möchte ich mir nicht nachher Vorwürfe machen lassen, ich hätte mich falsch entschieden. Psychologisch ist das ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und dann natürlich die Argumente, wenn so eine Mutter zum Arzt kommt und sie ist kritisch eingestellt oder sie möchte vielleicht gar nicht impfen und der Arzt sagt dann zu ihr, möchten mit Zeigefinger auf das Kind, das habe ich selber persönlich bei unserem Sohn erlebt, er wird das erste Lebensjahr nicht erreichen, wenn Sie nicht impfen. Möchten Sie, dass Ihr Kind stirbt? Solche Sätze kommen dann. Und da ist natürlich eine Mutter, wenn das ein bisschen hart auf hart kommt, manche Eltern nennen das Psychoterror, die ist nach 10, 15 Minuten, sagt die, bitte machen Sie, was Sie machen wollen. Setzen Sie eine Sechsfachimpfung. Das ist so. Es ist leider so. Also, obwohl ich muss sagen, es gibt heute auch sehr verantwortungsvolle Ärzte, die sich die Eltern anhören, die zu den Eltern sagen, das ist nicht meine Meinung, ich würde impfen, aber ich akzeptiere Ihren Entscheid und ich kann leben damit und da sind wir schon sehr froh drüber.
Ja. Wir haben jetzt angetippt schon, aber es gibt ja noch einen zweiten Aspekt. Der Aspekt, dass das Impfen zwar demjenigen nutzt, der das Produkt herstellt, aber ansonsten, ich sag mal, dem Patienten nichts hilft, wäre ja noch die harmlose Variante.
Richtig.
Jetzt gibt es ja Krankheiten, also regelrechte Krankheiten, die überhaupt nur durch das Impfen entstanden sind, wäre ein Thema und dann die Impfschäden. Da würde ich Sie auch nochmal bitten, dass Sie sowohl zu der beispielsweise HIP, also einfach als das Krankheit ansprechen und dann das Thema Impfschäden, dass man einfach da mal nochmal die Büchse der Pandora mal richtig öffnen, ja, und mal reingucken, was da passiert.
Das Problem ist einfach, dass es immer wieder kritische Stimmen gegeben hat, die nur leider halt verhallt sind, wenn eine neue Impfung eingeführt wurde, dass dann darauf hingewiesen wurde, dass mit denen vermutlich es zu einer Erregerverschiebung kommt. Also das heißt, möchte das kurz als Beispiel sagen, in Finnland gibt es keine Masern mehr. Die Masern erkrankt, das ist das, was für uns als oberstes Ziel angestrebt wird. Wir Schweizer, wir sind ja immer noch am Üben und verteilen sie immer noch über die Grenze nach Deutschland und nach Österreich, die Masernviren, die WHO möchte endlich mal ausgerottet haben. Und Finnland hat es tatsächlich geschafft, die Masern auszurotten. Es gibt keine Masern mehr in Finnland. Und das wird uns immer wieder vorgehalten. Dann heißt es, sehen Sie, Frau Pettig, da gibt es jetzt keine Masern mehr. Das ist doch was Schönes, wenn die Kinder auch keine Masern haben. Es hat sich aber herausgestellt, dass vor den Masern müssen wir ja keine Angst haben, sondern Angst müssen wir ja vor den Komplikationen haben, das, wo ich vorher schon gesagt habe, zum Beispiel von einer Enzephalitis, einer Gehirnentzündung oder von einer Lungenentzündung, die in Gefolge auftreten kann. Jetzt hat sich herausgestellt, dass in Finnland und übrigens in Bayern auch, dass jetzt dort in den Ländern die Masern, wie in Finnland, überhaupt gar nicht vorkommen, aber die Gehirnentzündungsrate hat nicht jetzt abgenommen, sondern die hat sogar zugenommen. Jetzt treten die Gehirnentzündungen jetzt einfach infolge von einem anderen Erreger auf. Aber sie treten immer noch auf. Und so etwas nennt man dann Erregerverschiebung. Und ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir jetzt mit Impfungen neue Krankheiten heraufgeholt habe, wie jetzt zum Beispiel auch die Pneumokokkenimpfung, ist ja jetzt kürzlich ist eine neue Studie dazu veröffentlicht worden aus den USA, wo man festgestellt hat, dass jetzt plötzlich es die Erreger, gegen die man impft, da gibt es ja jetzt 7 oder 24 in so einem Pack drin, die treten zwar jetzt nicht mehr auf, dafür treten aber andere Typen auf, die wo viel schlimmer sind. Und was noch jetzt auch noch ganz erschwerend dazu kommt, dass jetzt dadurch, durch die ganze Impferei, die Menschen jetzt auch noch antibiotikaresistent werden. Das heißt, wir kommen eigentlich vom Regen in die Traufe schlussendlich, durch die ganze Impferei. Also es verschiebt sich, es treten neue Krankheiten auf. Und das ist immer wieder ganz interessant, dass am Anfang, wo ich gerade gesagt habe, da kommt eine neue Impfung auf den Markt, und dann gibt es immer wieder Stimmen, die davor warnen, also selbst aus Forscherkreisen, und sagen, wir holen uns damit eigentlich was anderes, Schlimmeres her. Und es ist ja auch so bekannt, dass wenn wir jetzt tatsächlich es geschafft hätten, ein Virus auszurotten, dass dann in diese Nische, die jetzt hier entstanden ist, tritt irgendwas anderes rein, wo in der Regel bis jetzt gesehen immer gefährlicher war als das, was wir vorher hatten. Und dann die Masern, wir haben es ja geschafft. 1796 war das. Auf den Faröer-Inseln ist es ja geschafft worden, die Masern, die waren ausgerottet. Die gab es seit, glaube ich, gut 80 Jahren, gab es keine Masern mehr. Und dann hat irgend so ein dänischer Tischler, der ist dann mit dem Schiff rübergeschippert und der hat dann die Masern wiedergebracht. Von den, ich glaube, 6.000 Einwohnern sind 4.000 gestorben. Und nur eine Handvoll hat die Masern überhaupt gar nicht gekriegt. Das sind die, die sie als Kind hatten noch, die Masern durchgemacht haben. Und die anderen, mehr oder weniger jeder Einzelne, ist schwerst erkrankt an den Masern. Das ist ja das, wir leben hier bei uns, wenn ich mal hier von Mitteleuropa jetzt rede, wir leben hier mit dem Gemisch von Viren, Bakterien, da sind wir ja eins. Die kennen uns, wir kennen die seit Generationen, wir haben das in den Genen drin. Wir können miteinander umgehen. Und das ist ja auch das ist ja auch so wichtig, dass wir immer wieder mal so kleine Masernausbrüche haben. Dadurch wird ja unsere Immunität gestärkt. Und ich gebe das dann an die nächste Generation weiter. Wenn das jetzt plötzlich aufhört, ein Vakuum entsteht und dann von irgendwoher, wie jetzt auf den Faröer-Inseln, 80 Jahre später, 3, 4 Generationen später, treten diese Krankheiten wieder auf. Dann können wir, unser Organismus, nicht mehr damit umgehen und dann wird plötzlich aus dieser harmlosen Kinderkrankheit eine schwere Krankheit, wo die meisten Menschen dran sterben. Das kann doch nicht so sein. Warum nehme ich mir da nicht das kleinere Übel? Warum muss ich das große Übel wählen?
Das heißt also, im Grunde genommen ist eine bestimmte Sorte von Krankheiten, die jetzt nicht lebensbedrohlich sind, komplett auszuradieren, eigentlich medizinisch gar nicht der sinnvolle Weg, sondern ist etwas, was den Menschen mittelfristig schutzlos einer potenziellen Rückkehr wieder aussetzt, mit dann aber sehr viel gravierenderen Folgen.
Jawohl, unbedingt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich fest überzeugt bin, dass wir das gar nicht ausrotten können. Ich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel auch die Masern, selbst wenn, da gibt es ja keinen Zwischenwirt, ein Schwein oder weiß der Kuckuck was, sondern das ist ja nur von Mensch zu Mensch übertragbar. dass auch das Ziel der WHO, die Masern, sie hat ja schon ein paar Mal nach oben verschoben, 2010 haben wir ja schon bald, jetzt haben sie es, glaube ich, auch 2012 verschoben, sie werden es noch bis 2090 verschieben, sie werden es nicht schaffen, auszurotten. Und genau wir heute in unserer Zeit, Globalität, die Leute reisen hin und her, wir können das gar nicht schaffen. Das ist der zweite Punkt. Also da bin ich ganz fest überzeugt. Die Maßnahmen, die können noch so gravierend sein. Was wir natürlich machen müssen, ich meine, auch diese ganze, vor allen Dingen Masern-Debatte oder jetzt Röteln- oder Mumps-Debatte, das sind doch keine lebensgefährlichen Krankheiten. Warum dürfen wir unsere Kinder die nicht durchmachen? Dann ist der Punkt, kommt noch dazu, dass diese Krankheiten ja einen Sinn haben. Wenn wir uns das richtig vorstellen, ist es von der Natur so vorgesehen, dass wir diese Krankheiten bekommen. Und die Natur hat bisher immer recht gehabt. Und die Natur war auch nie gegen uns. Wenn die Natur jemals gegen uns gewesen wäre, dann würden wir beide heute gar nicht hier sitzen, ja. Dann gäbe es die Menschheit schon lange nicht mehr. Das heißt, die Natur hat sich etwas dabei gedacht, dass diese Krankheiten kommen. Und man weiß ja aus Studien, das wohl die Impfbefürworter überhaupt nie wahrhaben wollen, da gibt es handfeste Studien, die belegen, dass diese durchgemachten Kinderkrankheiten ein Plus für dieses Kind im späteren Leben sind. Es gibt Krankheiten, zum Beispiel jetzt Multiple Sklerose ist im Falle, wenn ein Kind den Mumps durchgemacht hat, ist ein Erkrankungsfall, das Risiko für eine Multiple Sklerose sehr gering im späteren Alter. Dann gibt es Mumps bei Mädchen, wenn die das durchgemacht haben. Als Kind können die so gut wie nie an Eierstockkrebs erkranken und so weiter. Speziell Krebs ist doch ein wichtiges Thema heutzutage. Und das sind doch Dinge, wo ich meinem Kind die Chance geben muss, diese Krankheiten gut begleitet, zum Beispiel mit der Homöopathie, gut begleitet, dass keine Komplikationen auftreten können, muss ich meinem Kind doch heutzutage die Chance geben, diese Krankheiten durchmachen zu dürfen. Ist doch gar keine Frage.
Stichwort, weil es gerade angesprochen wurde, Gebärmutterhalskrebs. Das ist ja jetzt eine Impfung, die ganz frisch auf den Markt gekommen ist und die in einer ja fast gespenstischen Form propagiert und promoted wird. Vielleicht auch da ein Stichwort zu. Ist das jungen Mädels anzuempfehlen? Oder?
Nein, unbedingt. Nein, ganz sicher nicht. Es hat keine Impfung gegeben in den 200 Jahren, die bereits so kurz nach ihrer Einführung so nach der Kritik über sich hat ergehen müssen. Und zwar, es wird natürlich geworben mit dem Slogan Impfen gegen Krebs. Und wenn ich nur mit diesem Satz daherkomme und dann zu einer Mutter sage, ich möchte noch nicht, dass ihr Kind Krebs bekommt, welche Mutter möchte das schon, oder? Aber allein dieser Slogan Impfen gegen Krebs stimmt ja so nicht, weil diese Viren, diese HP-Viren, diese humanen Papillomaviren, die den Krebs tatsächlich verursachen sollen, ist ja bis heute noch nicht nachgewiesen. Nobelpreis hin oder her. Ich weiß nicht, das kennen Sie ja sicher. Es hat sich ja jetzt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, weil der Nobelpreis vermutlich gekauft wurde und so weiter. Also da sind ja auch so, ja, es ist ja noch Zeichen und Wunder. Und dann übrigens, dass man
genau rauskommt, ja.
Ja, und dann noch genau in dem Moment, wo die Impfung so stark in die Kritik gerät, bekommt Herr Zuhausen seinen Nobelpreis. Das ist ja wie abgemacht, das ist ja wunderbar. Und schon steht er wieder rein und sauber da. Das Problem ist ja folgendes. Ein Krebsgeschehen braucht ja, und speziell auch Gebärmutterhalskrebs, zwischen 15 bis 20 bis 30 Jahre. Diese Impfung, die ist ja nur knapp 2 Jahre getestet worden. Aber nach 2 Jahren hat man bereits den jungen Mädchen und ihren Müttern versprochen, ihr seid bis an euer Lebensende vor Krebs geschützt. Das stimmt ja gar nicht. Da müsste man da jetzt 20 Jahre, die müsste man jetzt heute impfen, 20 Jahre zuwarten und dann schauen, was ist aus ihnen geworden. Und die italienische Regierung hat dann auch ganz offen zugegeben bei der Einführung, wir werden erst in 20 bis 25 Jahren wissen, was die Impfung gebracht hat. Und sie hat sie trotzdem zugelassen. Und dann natürlich die ersten Todesfälle, die bereits aufgetreten sind. In Deutschland ist ja auch ein junges Mädchen gestorben, in Österreich. In den USA sind über 25 bisher gestorben, also wo man es offiziell zugibt. Und die ganzen Nebenwirkungen, die da bereits gekommen sind, nein, die Impfung ist ganz sicher nicht zu empfehlen, ganz sicher nicht. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, die ist ja an 16- bis 25-Jährigen getestet worden. Es werden ja jetzt 11-Jährige geimpft. Jetzt ab nächstes Jahr sollen ja ab 9. Lebensjahr bereits geimpft werden. Es ist ein großer Unterschied im Organismus zwischen einem 11- und einem 16- oder 25-Jährigen. Wie jetzt tatsächlich ein 11-jähriges Mädchen auf die Impfung reagiert, das haben die vorher nicht gewusst. Das sehen wir jetzt anhand von Nebenwirkungen.
Das heißt also, im Grunde genommen finden hier bei diesem Thema im großen Stil ja, Menschenversuche statt, wo man mal sagt, lotteriemäßig, wir werden mal gucken, was da kommt. Und ein an und für sich ja auch von einem Bundesgesundheitsamt geforderter Nachweis der Wirksamkeit, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ein neues Medikament zugelassen wird, ist nicht erbracht worden, kann aber in der Konstruktion auch gar nicht erbracht
Nein,
werden.
Nein, kann gar nicht. Ist überhaupt gar nicht möglich. Dann ist noch herausgekommen, es gibt ja zwei Hersteller, dann ist noch herausgekommen, dass beide Hersteller bei den Versuchen, die sie gemacht haben, anno dazu mal, dass gemogelt wurde, dass also diejenigen, da wurden ja Kinder geimpft, also Jugendliche, es waren keine Kinder, Jugendlichen oder jungen Frauen, die einen, die bekamen ja den Impfstoff und die anderen bekamen den Placebo. Placebo ist ja ein Nichts. Oder? Man hat auch, bis heute gibt man das nicht offen zu, aber das, in der Studie kann man das nachlesen, bei Impfstoffversuchen gibt es kein Placebo. Sondern bei Impfstoffversuchen wird der Impfstoff verimpft und die Placebo-Gruppe kriegt einfach einen anderen Impfstoff. Und bei den, jetzt bei der Gebärmutterhalskrebsimpfung hat die Placebo-Gruppe bei der Firma GlaxoSmithKline zum Beispiel, machen wir ein bisschen Werbung, die hat jetzt den Hepatitis-A-Impfstoff bekommen. Die haben einen neuen Hepatitis-A-Impfstoff in der Röhre, den sie jetzt am Austesten sind. Da haben sie gerade zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich kann ja nicht einen Impfstoff, ein geimpftes Kind mit einem anderen geimpften Kind vergleichen. Da bekommt ja jedes, hat ja seine Nebenwirkungen. Und nachher unterm Strich steht dann so wunderbar in der Studie, die geimpfte Gruppe hatte nicht mehr Nebenwirkungen oder gravierender als die Placebo-Gruppe. Das glaube ich sehr gerne. Das glaube ich. Und wir schließen dann daraus, aha, da die Placebo-Gruppe ja ein Nichts war, hat also die geimpfte Gruppe auch keine Nebenwirkungen gehabt. Aber das ist ein vollkommen falscher Trugschluss, was hier gemacht wird.
Jetzt haben wir Pharmaindustrie schon ein paar Mal angesprochen. Also wenn man die Frage vor dem Hintergrund der medizinischen Problematik und der medizinischen Fragwürdigkeit, die man einfach wissenschaftlich, muss sagen kann, es ist schwierig zu sagen, warum das Ganze eigentlich überhaupt noch stattfinden soll. Die Frage nach dem cui bono ist ganz einfach zu stellen. Also hier geht es natürlich im ganz großen Stil um wahrscheinlich ganz viel Geld.
Wenn wir uns überlegen, dass allein in Deutschland jährlich zwischen 40 und 45 Millionen Impfungen laut Auskunft vom Robert-Koch-Institut durchgeführt werden. Zwischen 40 und 45 Millionen jährlich.
Jährlich.
Jawohl, jedes Jahr. Und jetzt mit den neuen, das war also die Zahlen, die gelten also noch bevor die Gebärmutterhalskrebsimpfung eingeführt wurde, die kam ja jetzt noch dazu. Also da dürfen Sie jetzt dann noch ein paar mehr dazu rechnen. Wenn man sich natürlich überlegt, was hier verdient wird, und wenn man sich dann noch überlegt, dass jetzt, wenn ich eine Impfstoffampulle habe, das teuerste an dieser Impfstoffampulle, das ist die Verpackung und nicht der Inhalt. Dass eine Impfung 10, 15 Jahre in ihrer Entwicklung braucht und dass da zig Millionen von Euro oder Franken oder was auch immer, das da hineinverbracht wurde und dass man das nachher mühsam wieder herausbekommt und dass der Hersteller sich jetzt hinstellt und sagt, er gibt mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis nachher die Impfung ab und so weiter, das stimmt ja so alles nicht. Wenn wir uns das anschauen, es ist immer wieder interessant, wenn man den Wirtschaftsteil der Zeitung liest und vor allen Dingen im Januar, dann wird dann die Bilanz vom letzten Jahr wird dann offenbart und wenn man dann sieht, was durch welche Medikamentensparte, Impfungen und so weiter verdient wurde, das ist ja im Millionen-Milliarden-Bereich, was hier abläuft. Und das ist natürlich ein sehr, sehr lukratives Geschäft.
Absolut. Was muss man sich auch ungern kaputt machen möchte.
Absolut.
Jetzt haben wir ja, abgesehen von diesen Standardimpfungen und den Standardthemen, die Kinderkrankheiten oder so etwas, so in Wellen, irgendwelche Epidemien, die jetzt diese Erde heimsuchen. Wir hatten also die Vogelgrippe mit entsprechenden Auswirkungen und jetzt die Schweinegrippe. Was ist da? Was kann man da jetzt einerseits medizinisch zu sagen, aber auch im Aspekt des Themas Impfen? Also, denn auch da wird ja kräftig verkauft.
Also bei der Vogelgrippe war so interessant, das bereits nach den ersten paar Wochen, man hat also Vogelgrippe, das Wort war schon geschaffen, man braucht ja irgendwas, wie man das Kind nennen durfte. Und dann war so interessant, dass man noch nicht wusste, was das für ein Erreger ist, aber man war bereits am Impfstoff herstellen. Nun muss man sich natürlich fragen, wenn ich nicht weiß, was es ist, wie kann ich denn dann, also eigentlich so ein unschuldiges Gemüt, muss ich die Frage stellen dürfen, wie kann ich denn etwas herstellen, wenn ich dann überhaupt gar nicht weiß,
wogegen es
ankommt. Ja, genau, das kann ja nicht so funktionieren. Und dann wurde natürlich, das war Thema Vogelgrippe und das ist natürlich jetzt die Schweinegrippe, die wir haben, ist jetzt die Fortsetzung. Und übrigens, jetzt stand jetzt in den Medien die Pferdegrippe. Das wird vermutlich das nächste sein, aber vielleicht warten sie noch 2-3 Jahre, bis die Schweinegrippe das ein bisschen sich gelegt hat und dann kommt vermutlich die Pferdegrippe. Das Problem ist ja gewesen, dass vor knapp 10 Jahren wurde ja ein Medikament auf den Markt geworfen, Tamiflu, wo als erstes in der Schweiz zugelassen worden, ich glaube, wir hatten es 2 Jahre, was bei uns, bevor es in Deutschland zugelassen wurde, wo sich herausgestellt hat, bei uns der Konsumentenschutz hat festgestellt, dass es A, nicht schützt, also nicht nützt, B, sehr teuer ist und C, enorme Nebenwirkungen hat. Das ist mal sofort festgestellt worden. Und jetzt, das wurde natürlich in sehr großer Menge wurde das produziert und dann hatte natürlich der Hersteller sich gedacht, für diejenigen, die jetzt nicht auf die Impfung, auf die Grippeimpfung anzusprechen sind, dann ist ja dann natürlich das Grippemedikament, ist dann natürlich da eine Alternative. Tja, jetzt war das natürlich in großer Menge hergestellt und jetzt, was tun wir jetzt? Und dann hat man versucht, bei der Vogelgrippe zu verkaufen und da wurde es ja auch dann in riesiger Menge wurde es ja produziert und auch verkauft. Alle Länder haben ja einen riesen Vorrat angelegt. Und da ist jetzt ganz offiziell, jetzt vor ein paar Monaten, ist jetzt ganz offiziell bestätigt worden, also gegen die Vogelgrippe schützt das Medikament nicht. Was machen wir jetzt? Ich sage es jetzt ein bisschen böse. Stellen Sie sich vor, Herr Vogt, Sie haben jetzt ein riesengroßes Lager zu Hause bei sich in der Garage und Sie haben das teuer eingekauft und da ist ein Ablaufdatum drauf. Und ja. Was machen Sie jetzt mit dem? Das ist ja, schade, oder?
Muss eine neue Epidemie her.
Ja, also ich habe schon überlegt, ob wir es nicht den Bauern verkaufen könnten für ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit. Vielleicht nutzt es ja da irgendwo. Also jetzt Scherz beiseite, aber es ist wirklich tragisch, gell? Und jetzt kam ja dann die Schweinegrippe, die kam ja wie gerufen, jetzt um das Medikament. Und dann, was fast den Boden ausschlägt, gestern kam als letzte Meldung durch, dass die EMEA, das ist die oberste europäische Arzneimittelbehörde, die EMEA, also nicht der Hersteller von Tamiflu, sondern die EMEA, hat gestern das Haltbarkeitsdatum verlängert.
Der Tamiflu-Packung, die jetzt an sich aufgrund der Vogelgrippe noch auf dem Markt waren.
Jawohl. Hat das Haltbarkeitsdatum, also die EMEA, nicht der Hersteller, sondern die Arzneimittelbehörde hat das Haltbarkeitsdatum um 2 Jahre verlängert.
Das stellen Bürokraten dann einfach fest und sagen, jetzt hält das plötzlich 2 Jahre länger.
Genau. Und im Beipackzettel steht, dass an Schwangere und Kinder unter einem Jahr darf Tamiflu nicht abgegeben werden. Tamiflu hat markante Nebenwirkungen. Und jetzt hat die EMEA hat das im Falle einer Epidemie, hat sie diese Kontraindikationen aufgehoben. Das darf dann an Schwangere und an Kinder unter einem Jahr abgegeben werden. Das muss man sich vorstellen. Das ist ungeheuerlich, was hier läuft. Und hier gibt eine Hand der anderen, das wird weitergereicht. Und wenn wir uns vorstellen, dass 3 Tage, nachdem das Wort Schweinegrippe in der Presse plötzlich allgegenwärtig war, sind bereits die Aktien um über 10% von der Firma Roche gestiegen. Hier, es ging ja nur darum, es geht nur ums Verdienst. Es ist das Gleiche, wie wir das jetzt auch bei den Impfungen erleben. Es geht schlussendlich ums große Geld. Es geht um nichts anderes.